Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Gerald Bayroth, guten Morgen. Italiens Regierung steht auf der Kippe. Die bisherige Regierung tut ja fast alles, damit das Land kein Anlaufpunkt für Flüchtlingsschiffe ist. Besonders symbolträchtig die Insel Lampedusa. Dort blicken wir hin und treffen einen Pfarrer, der sich für Flüchtlinge einsetzt. Ein neuer jüdischer Podcast nennt sich Anti und Semitisch. Jüdische Podcasts sind in Deutschland eher eine Rarität. Ich spreche gleich einen der Initiatoren. Und außerdem erinnern wir an eine frühe Begegnung von Okzident und Orient, an Goethes westöstlichen Divan. Die Insel Lampedusa liegt rund 200 Kilometer vor der Küste von Sizilien und jahrelang kamen Flüchtlingsboote nach Lampedusa. Doch Italiens bisherige Regierung tut fast alles, damit keine Flüchtlinge mehr kommen. Zuletzt verweigerte sie dem spanischen Schiff Open Arms 3 Wochen lang die Landung auf Lampedusa, bis es dort schließlich doch an Land gehen durfte. Wie das mit Italiens Regierung und damit auch mit dem Umgang mit Flüchtlingen so weitergeht, erfahren wir in den nächsten Stunden und Tagen. Auf jeden Fall gibt es auf der Insel Lampedusa immer noch Aktivisten, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Zu ihnen gehört auch ein katholischer Pfarrer, Don Carmelo. Er ist mit der Politik der bisherigen italienischen Regierung gar nicht einverstanden. Unsere Autorin Dorette Deutsch hat ihn und die anderen Aktivisten kennengelernt.
Di ristoro, di soccorso, è un luogo senza pareti, non è un carcere.
Auf Lampedusa gibt es keine Mauern, es ist kein Gefängnis und es ist auch kein Friedhof. Lange vor der Europäischen Union wurden Menschen, die über das Mittelmeer kamen, hier versorgt. Aber jetzt sind wir in Europa und wer hier ankommt, wird erst einmal verhaftet, weil er nicht einreisen darf. Wenn wir solche Grenzen aufbauen, riskieren wir, selbst darin gefangen zu werden.
Don Carmelo La Magra, 38 Jahre alt, mit rotem Bart und weiter Soutane, ist seit 4 Jahren Pfarrer auf Lampedusa, dem südlichsten Außenposten Europas im Mittelmeer. Knapp 130 Kilometer sind es von hier bis zur tunesischen Küste.
Certo, Lampedusa è ormai un luogo simbolico, quindi per l'Italia.
Sicher ist Lampedusa ein symbolischer Ort. Für die Italiener geschieht alles, was das Thema Migration betrifft, auf Lampedusa. Wenn ein Flüchtlingsboot auf der Insel ankommt, heißt es, in Italien kommen wieder mehr Migranten an. Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Migranten sind diejenigen, die auf Lampedusa ankommen, in der weitaus geringeren Zahl. Aber weil Lampedusa im Mittelpunkt des Interesses steht, ist es zu einer Art Schauplatz der Migration geworden.
In diesem Sommer hat Don Carmelo viele Nächte zusammen mit anderen Gläubigen auf den Stufen seiner Kirche San Gerlando verbracht. Mit dieser Geste wollte er für die Aufnahme der 47 Migranten der Sea-Watch und für die zuletzt 83 Flüchtlinge der Open Arms demonstrieren. Nur noch wenige private Rettungsschiffe patrouillieren im Kanal von Sizilien, um weitere Tragödien zu verhindern. Hunderte von Migranten sind in den letzten Monaten vor Lampedusa ertrunken. Don Carmelo La Magra gehört zum Forum Lampedusa Solidale, einem losen Zusammenschluss von Aktivisten und Gläubigen. Sein Engagement setzt die Tradition der Insel fort, denn hier hat man Seeleuten in Not, egal welcher Herkunft, immer geholfen. Als Papst Franziskus in Rom im Juni eine Messe für die Aufnahme von Migranten hielt, war Don Carmelo dabei. Viele Christen und Muslime bitten ihn um geistigen Beistand. Bereits bei der Ankunft nehmen die Aktivisten des Forums Lampedusa Solidale die Flüchtlinge in Empfang. Die Rechtsanwältin Paola La Rosa gehört dazu.
Sul molo accogliamo le persone una ad una.
An der Mole empfangen wir Menschen, einen nach dem anderen. Und wenn in einer Nacht 1250 Menschen aus dem Boot steigen, dann empfangen wir auch die einzeln und begleiten sie an Land. Wir hüllen sie in eine Decke, sehen ihnen in die Augen und heißen sie willkommen. Und jeden Einzelnen fragen wir, wie es ihm geht und was er braucht. Auch auf Lampedusa hatte bei den Europawahlen die rechtspopulistische Lega gewonnen. Doch das eigentliche Problem war die Wahlbeteiligung von gerade einmal 24%. Schon seit vielen Jahren fühlt man sich in der Migrantenfrage von Italien und Europa alleingelassen. Fischer beklagen, dass ihre Netze durch die ramponierten Boote auf dem Meeresgrund zerstört werden. Die Lampedusaner sind weder Helden noch Rassisten, findet Don Carmelo La Magra, sondern fürchten um ihre wichtigsten Einkommensquellen. Den Fischfang und den Tourismus. Im Stadtbild selbst ist kaum ein Migrant zu sehen.
Sie tenden non, non rendere troppo visibile la loro presenza.
Man achtet darauf, dass die Anwesenheit der Migranten vor allem im Sommer nicht so offensichtlich ist. Die Verwaltung der Insel hat Angst, dass sich die Hotelbesitzer beschweren und die haben Angst, dass sich die Touristen beklagen. Dabei haben sich die Touristen noch nie beschwert. Selbst wenn sich hier 500 Flüchtlinge gleichzeitig aufhalten, fallen sie unter 50.000 Touristen überhaupt nicht auf.
Eigentlich nahm der Tourismus durch die Migranten eher zu, findet Don Carmelo, weil sie Lampedusa international bekannt gemacht haben. Meist werden die Flüchtlinge nach wenigen Tagen nach Sizilien gebracht. Finanzpolizei, Küstenwache und Carabinieri, 700 Kräfte, sind ständig auf der Insel stationiert. Trotz Salvinis Ankündigung, die Häfen zu schließen, kamen viele in kleineren Booten und wurden sogar von der Küstenwache eskortiert. Mitunter wurden Boote beschlagnahmt und danach gingen die Flüchtlinge an Land. Während der Sea-Watch verweigert wurde, den Hafen von Lampedusa anzusteuern, gingen über 100 Migranten in sogenannten Sbarchi Fantasma, Geisterbooten, an verborgenen Buchten an Land. Die Staatsanwaltschaft Agrigento hat belegt, dass es Querverbindungen zwischen der Mafia und nordafrikanischen Menschenhändlerinnen gibt, die Rauschgift transportieren. Bürgermeister Salvatore Martello hofft nun auf einen europäischen Dialog. Auf einer unabhängigen Liste in der Nähe zum sozialdemokratischen Partito Democratico gewählt, teilt er die harte Linie von Ex-Innenminister Salvini keineswegs.
Noi siamo circondati dal mare. E non c'è, come si dice, è il primo passaggio verso l'Italia, verso l'Europa. Quindi è naturale che qualsiasi tipo di barca, di imbarcazione.
Wir sind vom Meer umgeben und der erste Ort, der von Afrika aus in Italien und damit in Europa liegt. Also ist es selbstverständlich, dass jedes Boot in Seenot als erstes hier vor Anker geht. Für uns gelten die Gesetze des Meeres, das Seerecht. Wir sind ja nicht auf der Autobahn, wo ein Carabiniere die Kelle hebt und Stopp ruft. So etwas geben nur Ignoranten von sich.
Don Carmelo und seine Kirchengemeinde auf Lampedusa setzen sich zusammen mit Bürgerrechtsaktivisten für Flüchtlinge ein. Dorette Deutsch hat berichtet. Im englischsprachigen Raum gibt es sie schon länger. Jetzt gibt es auch in Deutschland einen jüdischen Podcast. Der Podcast heißt augenzwinkernd Anti- und Semitisch. Die beiden Blogger Juna Grossmann und Chaim Guski unterhalten sich, plaudern. Chaim Guski schreibt und bloggt auf talmud.de und erklärt auch in der jüdischen Allgemeinen oft die Feinheiten der jüdischen Religion. Glossen hat er dort auch geschrieben. Jetzt sitzt er in unserem Studio in Dortmund. Guten Morgen, Herr Guski.
Guten Morgen.
Herr Guski, was macht einen Podcast zum jüdischen Podcast?
Ein Podcast wird dann jüdisch, wenn sich zwei oder drei oder vier oder mehr jüdische Leute über, ich sag mal, das Judentum insgesamt austauschen. Das heißt nicht nur über Religion, sondern über alle Aspekte jüdischen Lebens, die sie interessant finden.
Das fällt ja in Ihrem Podcast auf, dass Religion eine gar nicht so große Rolle spielt.
Ja, das ist nämlich der Unterschied zu den Podcasts, die von den Radiosendern angeboten werden. Denn es gibt ja in den deutschsprachigen Radiosendern, habe ich gelernt, das heißt Verkündigungsprogramme. Da geht es um jüdische Religion. Das ist einmal die Woche 5 bis 10 Minuten. Es gibt auch, glaube ich, längere Formate. Aber wie gesagt, die beschäftigen sich in erster Linie ausschließlich mit Religion. Der Podcast soll ein Zusatzangebot sein, das sich nicht nur mit Religion beschäftigt, sondern auch mit gesellschaftlichen Fragen, die einen so als jüdischen Menschen beschäftigen könnten.
Was sind das für Fragen?
Das kann losgehen bei Literatur, das kann weitergehen über Alltagsleben, über Probleme, die man hat oder über, ich sag mal, wenn man was Witziges erlebt hat oder wenn man aus dem Ausland gehört hat, dass eine Bewegung aufkommt, die irgendwie bemerkenswert ist, dann kann man sich darüber unterhalten oder was passiert in den Gemeinden, nicht nur im Gottesdienst oder bei den Gebeten, sondern allgemein, was tut sich?
Wir hören mal rein in Ihren Podcast, wie er anfängt. Anti- und semitisch geht so los.
Oh, mach das aus, bitte.
Da sind wir wieder.
Also, falls irgendjemand Zweifel hatte bislang, Herr Guski, Sie mögen kein Klezmer und Sie erwähnen dann bei jeder Folge auch immer wieder eine Reihe jüdischer Begriffe, die Nicht-Juden angeblich hören wollen, sowas wie Chutzpe und Mischpoche. Wovon wollen Sie sich da abgrenzen?
Ja, das ist natürlich die Eingangsprovokation, die wir ja ganz bewusst dahingesetzt haben, weil wir natürlich wissen, dass, ich sag mal, die Erwartungshaltung, die es gibt, ich will das nicht verallgemeinern, aber es gibt in der nicht-jüdischen Gesellschaft natürlich eine Erwartungshaltung einem jüdischen Podcast gegenüber und die wollen wir erstmal brechen. Wir haben gesagt, wir wollen Erwartungen erstmal enttäuschen und damit klar machen, dass das keine Sache ist, die über Bande gespielt wird. Das heißt, wir gehen nicht über die nicht-jüdische Gesellschaft und unterhalten uns mit Juden, sondern das geht 1:1. Das ist eine 1:1-Kommunikation.
Das heißt, Sie machen das für Juden?
Genau. Die primäre Zielgruppe sind jüdische Leute. Die sekundäre Zielgruppe sind natürlich nicht-jüdische Leute. Die sind auch eingeladen, das zu hören. Aber sie werden von uns nicht speziell abgeholt. Das heißt, bestimmte Begriffe, von denen wir voraussetzen, dass sie einfach gewusst werden, werden nicht nochmal erklärt.
Ist mir auch aufgefallen, die müssen verdammt oft an manchen Stellen Wikipedia konsultieren. Also sowas wie Tisha B'Av, Kinot, das wird alles so vorausgesetzt. Muss man verdammt oft stoppen als Nicht-Jude, oder?
Ja, vielleicht steigert das auch einen gewissen Lerneffekt, dass nicht alles auserklärt wird. Für die jüdischen Zuhörer macht es das ein bisschen flüssiger, als würden wir jedes Mal pausieren und dann nochmal erklären, um was es sich handelt. Ich glaube, das würde den Redefluss auch maximal behindern und es geht eher darum, dass wir einen flüssigen Austausch haben. In der letzten Folge war es ein Talit, da habe ich dran gedacht, wenn wir erst nochmal erklären müssten, was ein Talit ist, dann würde es ein wenig schwierig werden.
Sie werden es mir nachsehen, wenn ich es jetzt erkläre, das ist ein jüdisches Gebetstuch.
Ja, kann man so sagen.
Kann man so sagen. Was ist das für eine Phobie gegen das Erklären?
Aber es ist gar keine Phobie gegen das Erklären. Es ist eher so, dass man ich verallgemeinere mal, als jüdischer Blogger ist man gewohnt, dass man natürlich auf eine jüdische Zielgruppe zugeht und auf eine nicht-jüdische Zielgruppe. Und ich höre immer wieder von jüdischen Gesprächspartnern, dass es schwierig ist, wenn man im Gespräch immer wieder sich und Dinge erklären muss. Und dass es einfacher ist, wenn man untereinander spricht, ich sag mal untereinander, dass das Gespräch einfach fließt, wie ich gerade gesagt habe.
Darum also mehr so ein Gespräch wie ein Stammtisch unter Gleichgesinnten.
Ja, ich glaube, Stammtisch wäre genau die richtige Bezeichnung für den Podcast. Wenn es die Bezeichnung Podcast auf Englisch nicht gäbe, könnte man, glaube ich, sagen, das ist ein elektronischer Stammtisch. Das passt schon ganz gut.
Sie selbst leben in Gelsenkirchen. Wie häufig haben Sie nicht elektronische Stammtische mit anderen Jüdinnen und Juden? Wie häufig ist diese Begegnung? Ist man da, ist das selten in Deutschland, dass man sich trifft?
Man trifft sich, glaube ich, wenn man sein soziales Netzwerk, also sein offline-soziales Netzwerk aufgebaut hat, so oft es geht, denke ich. Also es gibt ja auch die Gemeindehäuser in den kleineren und den größeren Gemeinden, zu denen man gehen kann. Es gibt die Kontakte zu den Leuten, die dort nicht hingehen, natürlich, die pflegt man. Aber es gibt im Moment hier im Ruhrgebiet, glaube ich, keinen speziellen Stammtisch. Dazu sind, glaube ich, auch die Interessen zu sehr verschieden.
Die Mehrheitsgesellschaft ist häufig Thema in Ihrem Podcast, obwohl Sie natürlich sagen, es ist von Jüdinnen und Juden für Juden gemacht. Was sind die Wünsche an die Mehrheitsgesellschaft?
Ich glaube, im Augenblick, und da kann ich nur für mich sprechen, vielleicht auch ein bisschen für Juna mit, ist, glaube ich, einfach, dass man auf ein bisschen Empathie setzt und dass man hofft, dass einem zugehört wird. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Ich glaube, mehr erwartet man erstmal nicht. Und dass natürlich das, was die Gegenseite gehört hat und vielleicht auch verstanden hat, dann auch nochmal in Aktion umsetzt.
Ein bisschen Empathie, das heißt in der gegenwärtigen Antisemitismusdebatte, dass es der Mehrheitsgesellschaft weniger egal ist, oder was meinen Sie?
Ich weiß nicht, also ich will das nicht verallgemeinern, aber ich glaube oft, dass es egal ist und es wird oft klein geredet. Also wenn man über Erlebnisse berichtet, wird ja häufig gesagt, ach, das glaube ich nicht oder das hast du falsch verstanden. Selbst jetzt bei der letzten Debatte über ein Cover des Spiegel hat die Redaktion hat ja beschlossen, dass es kein antisemitisches Cover ist, obwohl viele Jüdinnen und Juden das so verstanden haben. Und das meine ich. Es gibt dieses geflügelte Wort oder diesen Karlauer von dem Mann, der zum Psychologen geht und sagt, niemand nimmt mich ernst. Und der Psychologe sagt, ach, das glaube ich nicht.
Heute geht es um jüdischen Kitsch. Da geht Ihr neuer Podcast online. Bitte um ganz kurze Antwort. Haben Europas Juden zu wenig Kitschartikel?
Ich denke ja. Also Kitsch ist ja ein Zeichen der Normalität und dass man ganz, ganz normal seine Religion und sein Brauchtum leben kann. Und das sollte man eigentlich überall einkaufen können, geht aber nicht.
Der jüdische Podcast Anti und Semitisch. Heute geht die vierte Folge online. Da geht es um jüdischen Kitsch. Ich habe mich mit einem der Initiatoren unterhalten, mit dem Blogger Chaim Guski. Herr Guski, vielen Dank. Die Debatten um den Islam und Muslime in Deutschland, die wirken manchmal so, als hätte es noch nie Begegnungen gegeben. Nun stimmt es, dass die Geschichte der Muslime in Deutschland vergleichsweise kurz ist. Aber der Koran ist schon lange Gegenstand der Lektüre und auch der Fantasie, etwa bei Goethe in seinem westöstlichen Divan. Goethe hat das Werk zu seinem Geburtstag veröffentlicht, am 28. August 1819, vor 200 Jahren. Und Irene Denzer-Vanotti über eine frühe Begegnung zweier Welten.
Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident. Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände.
Für den Dichter Johann Wolfgang von Goethe ist immer alles mit allem verbunden. Ost und West, der Mensch, auch er selbst, ist stets im Austausch mit dem Göttlichen. Und die Religionen, die die Menschheit hervorgebracht hat, lassen sich wiederum aufeinander beziehen. Damit beschäftigt sich Goethe in seiner größten Gedichtsammlung, seinem Alterswerk
Westöstlicher Divan.
Was er darin über den Islam und den Koran, aber auch über die Bibel, vor allem das Alte Testament, schreibt, ist bis heute gültig und kaum bekannt. Dass sein Westöstlicher Divan schwer zugänglich ist, erkennt Goethe selbst. Er verfasst deshalb 150 Seiten Noten und Anmerkungen zum besseren Verständnis des Westöstlichen Divans. Sie sind eine geistige Reise durch den Koran und die Bibel. In beiden sieht er Zeugnisse orientalischen Denkens, orientalischer Dichtung. Witzig schildert er etwa aus dem Alten Testament den Auszug der Israeliten aus Ägypten und rechnet akribisch nach, warum dieser keinesfalls 40 Jahre gedauert haben kann. Eine Geschichte Persiens und wie nebenbei der Welteroberung durch die Seefahrer fügt er hinzu. Und, typisch für Goethe, Einfache Sentenzen, die heute noch bekannt sind.
Getretener Quark wird breit, nicht stark.
Die Verbindung zum Orient erschließt sich Goethe nach dem Jahr 1800 zunächst in Büchern. Er beschäftigt sich mit dem Werk des persischen Dichters und Mystikers Hafiz.
Hafiz ist um 1315 im persischen Schiraz geboren. Hafiz ist eigentlich kein Name, sondern ein Ehrentitel für diejenigen, die den Koran auswendig können. Dass er das kann, rettet ihn immer wieder, denn seine Gedichte wirken im Persien des 14. Jahrhunderts durchaus anstößig. Mehrmals entgeht er einem Todesurteil, einer Fatwa.
Goethe fühlt sich Hafiz nah wie einem Zwilling, weil beide die Bücher ihrer Religion in- und auswendig kennen, sagt der Germanist und Sänger Ulf Bestlein.
Wir wissen, dass Goethe die Bibel durchaus fast ganz Präsenz hatte und wir wissen, dass Hafiz den Koran auswendig konnte. Was er eben an Hafiz bewundert hat, das ist etwas, was ihm selber eher auch sehr zu eigen war, das war das freie Spiel mit diesen religiösen Chiffren, die er durchaus ernst genommen hat, aber eben nie, genau wie Hafiz, im konfessionellen Sinne.
Goethe verbindet mit Hafiz, der 400 Jahre vor ihm schrieb, auch die Lebenshaltung der Demut. Des Lebensfluss ist vorbestimmt. Schon oft hat Goethe geschrieben, der Mensch müsse leben nach dem Gesetz, wonach er angetreten. Im Divan gibt er dazu geradezu eine Anweisung.
Prüft das Geschick dich, weiß es wohl warum. Es wünscht dich enthaltsam. Folge stumm.
Und dieses sich fügen in das, was man für Gottes Willen hält, findet Goethe auch im Islam, so der Kenner und Forscher Manfred Osten.
Er sagt es ja selber im westöstlichen Divan, wenn Islam Gott ergeben heißt, leben und sterben wir alle im Islam.
Das ist für Goethe der eigentliche Islam.
Die unbedingte Ergebung in den Willen Gottes, die Überzeugung, dass niemand seinem einmal bestimmten Lose ausweichen könnte.
Diese Einstellung schränkt ihn aber nicht in seiner Freiheit ein. Im Gegenteil, sie befreie ihn von Sorgen. Aber auch wenn er sich in Zustimmung zum Schicksal dem Islam nahe fühlt, liest Goethe den Koran kritisch.
Er sagt, der Koran werfe eine dunkle Glaubenshülle über den Menschen.
Der Stil des Korans ist seinem Inhalt und Zweck streng, furchtbar, stellenweise wahrhaft erhaben. Grenzenlose Tautologien und Wiederholungen bilden den Körper dieses heiligen Buches, das uns, so oft wir auch daran gehen, immer von Neuem anwidert, dann aber anzieht, in Erstaunen setzt und am Ende Verehrung abnötigt.
Die Strenge des Islam und überhaupt eines religiösen Lebens würdigt Goethe an einer Stelle, die in ihrer Eindeutigkeit erstaunt.
Das eigentliche, einzige und tiefste Thema der Welt- und Menschengeschichte, dem alle übrigen untergeordnet sind, bleibt der Konflikt des Unglaubens und Glaubens. Alle Epochen, in welchen der Glauben herrscht, unter welcher Gestalt er auch wolle, sind glänzend, herzerhebend und fruchtbar für Mitwelt und Nachwelt. Alle Epochen, in denen der Unglaube, in welcher Form es auch sei, einen kümmerlichen Sieg behauptet, verschwinden vor der Nachwelt, weil sich niemand gern mit der Erkenntnis des Unfruchtbaren abquälen mag.
Selten urteilt er so entschieden. Gott ist für ihn in der Welt, in Ost und West, in der Natur und im Menschen selbst und natürlich in der Liebe. In einem der bekanntesten Gedichte des Werks vereint Goethe Themen, die ihn als 70-Jährigen beschäftigen. Poesie und Prosa, Liebe und Selbstreflexion, die Anziehung von Ost und West. Es ist dem Ginkgo-Blatt gewidmet.
Dieses Baumesblatt, der von Osten meinem Garten anvertraut, gibt geheimen Sinn zu kosten, wie's den Wissenden erbaut. Ist es ein lebendig Wesen, das sich in sich selbst getrennt? Sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt? Solche Fragen zu erwidern, fand ich wohl den rechten Sinn. Fühlst du nicht an meinen Liedern, dass ich eins und doppelt bin?
Der westöstliche Divan. Gedichte, die einfach schön sind, Sentenzen, aus denen Goethes Frivolität und Witz hervorlugen. Ein Buch, das in seinem Prosateil gut 3000 Jahre Weltgeschichte erzählt. Ein Werk, das bis heute Aufschluss über Islam und Koran gibt.
Goethes westöstlicher Divan. Leseeindrücke von Irene Denzer-Vanotti. Die Redaktion von Tag für Tag hatte Christiane Florin. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.